Guten Morgen miteinander. Ich glaube, auf eine Vorstellung kann ich verzichten. Ich war schon ein paar Mal bei uns gewesen, oder? Ist schon so, oder? Oder interessiert es einfach ein bisschen? Ich wohne in Rheinfelden. Auf Hochdeutsch. Ich wohne in Rheinfelden mit meiner Frau. Die Kinder sind verteilt. Drei sind mit ihrer Familie in Langenthal geblieben. Eine wohnt daneben zu in Pfäffikon, Schweiz. Meine Tochter ist mit dem Bruder von der Deborah Fasen verheiratet. So läuft das. Also. Ja, ihr Lieben, ich beginne heute nicht mit Fußball. Heute Abend dann. Schweiz-Brasilien. Hab ich zum Start, gell? Also. Aber ich nehme ein anderes, seit Jahrhunderten aktuelles Thema. Und zwar geht es um die Frage, wem gehört Jerusalem? Ihr erinnert euch, dass Anfang Dezember letzten Jahres das die Völker der Erde beschäftigt. Und es schien damals fast so, als ob die Frage nach der Hauptstadt Israels die Existenz der ganzen Welt gefährden würde. Übrigens hatte der Staat Israels niemals eine andere Hauptstadt. Jerusalem war am 13. Dezember 49 von der israelischen Regierung zur Metropole erklärt worden. Niemand würde auf die Idee kommen, souveränen Staaten die Entscheidung über ihre Hauptstadt und den Sitz ihrer Regierung anzuzweifeln. Präsident Trump hatte nur die Tatsachen vor Ort anerkannt, mehr nicht. Er hätte eigentlich Lob verdient, was ja je länger, je weniger vorkommt. Und die Weltöffentlichkeit quittierte die Erklärung des US-Präsidenten mit einem Aufschrei der Empörung. Der Gipfel des Ganzen war dann eine Notfallsitzung der UNO. Notfall-Sondersitzungen der UNO-Vollversammlung können dann einberufen werden, wenn der Weltfrieden akut bedroht ist. Bislang wurde dieses Instrument der Vereinten Nationen 11 Mal zur Anwendung gebracht, wobei es in 7 Notfall-Sondersitzungen um Israel ging. Das steht in keinem Verhältnis zu den vielen anderen wirklich großen Krisenherden, die es in den letzten Jahrzehnten gab. So viel zu den nüchternen Fakten. Johannes Gerloff, Journalist und Autor mit Schwerpunkt Israel und Nahe Osten, schreibt in einem Kommentar in Idea vor wenigen Monaten, es gibt keine logische Antwort auf die Frage nach dem Wahn, der die Vereinten Nationen treibt. Aber es gibt eine biblische Perspektive. Das heißt, Bibelleser, seien sie nun Juden oder Christen, sollten eigentlich alles andere als erstaunt sein über das aktuelle Geschehen. Warum toben die Heiden? Fragt der Autor des Psalms 2. Theologen haben Schwierigkeiten, diesen antiken Text historisch einzuordnen. Aber er beschreibt verblüffend zutreffend die Beratungen und Resolutionen der Mächtigen dieser Welt und entlarvt ihr Bemühen als gegen den Herrn und seinen Messias gerichtet. Übrigens, es ist ja schon erstaunlich, dass auch der Papst findet, man dürfte Jerusalem nicht als Hauptstadt Jerusalems anerkennen. So viel zum Thema Jerusalem. Inzwischen ist die Botschaft der USA bereits bezogen. Und die Auseinandersetzungen um den 70. Jahrestag zur Gründung Israels sind euch bestimmt noch in guter Erinnerung, sind erst wenige Tage alt. Und nun ein ziemlicher Gedankensprung. In der Zeitschrift Idee war vor wenigen Monaten viel zu lesen, ob Gott tatsächlich alles weiß im Blick auf die Zukunft. Oder ob es wirklich eine Hölle gibt. Wahrscheinlich nicht, meinen gewisse Theologen, so kann doch der Gott der Liebe nicht sein. Vielleicht denken jetzt einige, was hat der nur heute Morgen? Ich erinnere mich, als er das letzte Mal da war, so ganz schwach, war der recht vernünftig da vorne und überhaupt nicht politisch, sondern eher persönlich seelsorgerlich. Es kommt schon noch. Ich will nicht politisch sein, sondern nur einige Fakten aus dem Alltag der heutigen Welt aufzeigen. Jetzt lese ich erstmal Psalm 2, und zwar nach der Luther-Übersetzung. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ein Tipp. Lest in eurer stillen, persönlichen Zeit oder wenn ihr auch die Bibel lest, immer dieselbe Übersetzung. Warum? Je mehr ihr verschiedene Übersetzungen lest, das mag gut sein, zur Ergänzung, je weniger könnt ihr Bibelverse auswendig zitieren. Ich habe als Kind viel Bibelverse gelernt, im theologischen Seminar auch, immer Luthertext. Und dann fing ich an, diese Übersetzung regelmäßig zu lesen. Denn diese Übersetzung regelmäßig zu lesen mit dem Erfolg, dass ich je länger, je weniger Bibelverse auswendig konnte. Ich hatte ein totales Durcheinander. Und das ist schade. Also, Ratschlag, immer dieselbe Übersetzung als Ergänzung zur Vorbereitung. Und in Ordnung, aber ansonsten immer dieselbe Übersetzung. Ich lese jetzt also Luther. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Psalm 2. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständige Könige und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Diene dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Sohn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Ihr Lieben, Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, hier bekommen wir einen Einblick in die Schaltzentrale der Weltpolitik Gottes. Und jetzt könnte man die Überschrift Herr Beamer. Schaltzentrale der Weltpolitik Gottes. Wer bin ich? Woher, wohin, wozu, warum? Auf die Frage, wer bin ich, liefert Google 65.300.000 Ergebnisse, die natürlich viele ähnlich sind und trotzdem sie beweisen, wie allgegenwärtig diese Fragen sind. Wer bestimmt das Schicksal dieser Welt und mein Schicksal? Gibt es überhaupt jemand, der das im Griff hat? Gibt es mehr als das Sichtbare in unserer Welt? Mehr Menschen als wir denken, stellen sich diese Fragen. Warum? Warum? Weil in uns allen eine Art Urwissen steckt. Und es sagt uns, dass es mehr gibt als das Sichtbare zwischen Himmel und Erde. Ein Mediziner habe ich das mal in einem Gespräch so erklärt. Nach der Aussage der Bibel trägt jeder Mensch von Geburt an eine Art Gottesgen in sich. Oh, das ist ein gutes Bild, meinte er. Darüber muss ich nachdenken. Hoffentlich hat er es dann auch getan. Und der Prediger 3, Vers 11 heißt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das ist drin, von Geburt an. Jetzt aber zu den konkreten Aussagen des Psalms. Das wäre das erste. Aufstand der Völker. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der Dichter des Psalms kann angesichts der Erfahrungen in seiner damaligen Umwelt nur fragen, warum das alles? Warum überlegen die Völker der Erde und allen voran ihre Regierungen, wie sie sich gegen Gott auflehnen können? Der Psalmist sieht in diese Welt einen Aufstand der Völker gegen Gott. Das Handeln der Menschheit gleicht einer Weltrevolution gegen die Weltherrschaft des Schöpfers. Regierungen tun oftmals so, als sei Gott tot und Jesus bloß ein Mensch gewesen. Trotzdem kommt der Tag, an dem der Schöpfer sich als der Allmächtige zeigen wird. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit der Geschichte des Nazi-Regimes beschäftigt. In meiner Schulzeit hörte nämlich der Geschichtsunterricht nach 1933 auf. Warum? Weil die meisten meiner Lehrer irgendwo im Krieg und in der Gefangenschaft waren und weil meine Generation sagte, das war vor uns, das geht uns nichts an. Aber es ist eigentlich verkehrt. Wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Alte Weisheit. Jedenfalls, es gab dann zu Ende des Zweiten Weltkriegs eine große Versammlung, als der Propagandaminister Goebbels einer großen Versammlung zurief, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, wir wollen ihn, brüllten sie als Antwort. Wobei man sagen muss, dass das alles ein ausgewähltes parteitreues Publikum gewesen ist. Das muss man sehr wohl beachten. Wie auch immer. Um bei den Gedanken des Psalms zu bleiben, der Satan fragt die Menschheit, wollt ihr den totalen Krieg gegen den Schöpfer? Kein Atomkrieg, kein Umweltkrieg und auch kein Wirtschaftskrieg, sondern der Krieg gegen Herrn und seinen Gesalbten. Der Messias ist hier gemeint. Und dies ist wohl der folgenschwerste Aufstand der Menschheitsgeschichte. Der Aufruhr der Völker gegen Gott richtet sich letztlich gegen den allmächtigen Schöpfer. Das nennen wir Ursünde. Wie hieß es in Paradies? Sollte Gott gesagt haben, fragte die Schlange Adam und Eva. Soll Gott dem mündigen, denkenden, vernünftigen Menschen irgendetwas vorschreiben? Grotzner? Petrus und Johannes verbot man in Jerusalem die Botschaft von der Rettung in Jesus für das ewige Leben zu verkündigen. Und als sie das dann der Urgemeinde in Jerusalem berichteten, begannen sie ihr Gebet mit den Worten aus Psalm 2. Interessant. Immer wieder, ob in Israel oder sonst in der Welt, das gleiche Spiel beziehungsweise der Aufstand gegen den Schöpfer. Natürlich geschieht das Ganze oftmals unbewusst, aber nicht selten mit voller Absicht. Die Völker sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Seht, der Wille Gottes und die Gebote Gottes empfinden Menschen und Mächtige wie Fesseln, wie Ketten. Deshalb auch weg mit den Ordnungen Gottes. Lasst uns neue und eigene Gesetze machen. Lasst uns die Fristenlösung einführen. Lasst uns die Pornografie liberalisieren. Lasst uns im Konkubinat zusammenleben und Gesetze machen, die dies gutheißen. Lasst uns die christlichen Feiertage abschaffen. Hält sich sowieso keiner dran. Lasst uns einfach das Ego zur Norm erheben. Lasst uns so handeln, wie wir Menschen es für richtig finden und nicht Gott. Gestattet mir hier bitte einen kleinen Exkurs in die jüngste Menschheitsgeschichte. 11. September 2011, 9/11 ist euch noch ein Begriff. Als damals die Terrorattacke auf die Zwillingstürme in Jerusalem stattfand und die Gebäude zerstört wurden. Oh, New York. Danke für die Ergänzung. Ich bin so bei Jerusalem gesehen. New York, danke. Ja, stimmt. Hat er 11 gesagt? Danke für die Korrektur. Ich war ein bisschen alt, ich weiß auch nicht. Aber ihr nicht, ich hab's gemerkt. Das heißt, ich hab gut zugelassen. Danke vielmals. Also, es gab dann kurz darauf ein Interview mit der Tochter von Billy Graham mit der Frage, wie konnte Gott das zulassen? Das wurde gesendet in einem amerikanischen Fernsehsender. Ich habe mir das damals abgespeichert, weil das so irgendwie bezeichnend ist. Ich versuche, ein paar Dinge daraus vorzulesen. Sie sagt zum Beispiel, ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist, genauso wie wir alle auch. Aber während Jahren haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er uns einen freien Willen geschenkt hat, zog er sich ganz still zurück. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Da zählt er alles diese Dinge aus mit der antiautoritären Erziehung, die hat man gut gefunden. Und dann zählt er aus mit der Abtreibung und alles Mögliche. Und dann sagt sie am Schluss noch, betroffen fragen wir uns, warum unsere Kinder keine Gewissensbisse mehr haben. Warum sie nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Und warum es ihnen nichts mehr ausmacht, Menschen zu töten, ihre Klassenkameraden kaltblütig umzubringen und dazu auch noch sich selbst. Wenn wir wirklich darüber nachdenken, dann dämmert uns plötzlich, dass diese Ereignisse sehr viel mit der Erkenntnis zu tun haben, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein Naturgesetz, das stimmt immer. Ob man Weizen sät oder liebe Worte sät oder böse Worte sät, dieses Gesetz stimmt immer. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Lieber Gott, warum hast du dieses kleine Mädchen, welches im Klassenzimmer getötet wurde, nicht gerettet? Hochachtungsvoll, ein sehr betroffener Student. Dann die Antwort, lieber betroffener Student, es ist mir nicht erlaubt, in den Klassenzimmern anwesend zu sein. Hochachtungsvoll Gott. Kinder, ein Zitat, als in Amerika irgendeiner an eine Hauswand geschrieben hat, das Zitat von Nietzsche, Gott ist tot. Wenige Tage stand darunter, Nietzsche ist tot, Gott. Also ihr Lieben, es geht nicht um eine situationsbezogene neue Ethik, sondern um den Aufstand gegen den lebendigen Gott. Das ist der letzte geistliche Hintergrund in dem, was wir erleben. Der Psalm 2 gehört zu den gewaltigsten Abschnitten der Weltgeschichte. Die Schaltzentrale der Weltgeschichte wird uns hier geschildert. Jedes Mal, wenn ich ihn lese, bekomme ich eine Gänsehaut. Und die Spitze des Aufruhrs hören wir unter anderem in den zynischen Schreien der Juden an Pilatus. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist der letzte Aufschrei. Und wenige Minuten später halte er sie bei Jerusalem weg. Mit ihm kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König, als nur den Kaiser. Und wie beurteilt Gott diesen Aufstand der Schöpfung seit Jahrtausenden? Er stellt die Frage nach dem Warum. Meistens stellt ja der Mensch die Warum-Frage, oder? Warum lässt Gott das zu? Und ich bekenne, dass ich auch solche Warum-Fragen weiß, ohne Antwort. Am Dienstag habe ich eine Predigt zu halten bei einer Beerdigungsfeier eines 34-jährigen jungen Mannes mit 3 Kindern. Sehr begabt, im Beruf erfolgreich. Und wir hatten mit ihm gesprochen und er fand, er sollte die theologische Ausbildung machen in Krishna. Extrem begabt, hingebungsvoll, einsatzbereit. Also selten so jemand kennengelernt. Vorletzten Donnerstagabend gibt er die letzte Arbeit ab. Am Freitag erstickt er einem Stück Fleisch. irgendwo in einer Tiefgarage unterm Einkaufszentrum. Warum? Meine erste Gedanke war, Herr, was hast du dir dabei gedacht? Jetzt haben wir endlich einen guten, hingebungsvollen, begabten, einsatzbereiten jungen Mann. Und jetzt stirbt er, weil er sich ein Stück Fleisch verschluckt. Warum? Was hast du dir wohl dabei gedacht? Also ihr merkt, ich habe auch Warum-Frage. Aber hier im Psalm, übrigens, wenn er dafür betet, bin ich froh. Das ist eine Herausforderung. Hier im Psalm 2 fragt der Schöpfer, warum? Das heißt doch, wenn Gott fragt, warum, das Toben der Völker ist grundlos. Was hat Gott denn dem Menschen zu Leide getan? Warum wird sein Wille als Kette empfunden? Warum gleicht sein Wort einer Fessel? Warum, fragt Gott? Er meint es doch letztlich nur gut mit dem Menschen und liebt ihn ohne jegliche Vorbedingung. Und seht, dieses Warum bedeutet auch, der Aufstand gegen ihn macht keinen Sinn. Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, sagte irgendein kluger Mann im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und Gregor Gysi, ein linker Politiker aus DDR-Zeiten, meinte letztes Jahr in einer Fernsehsendung, ich glaube zwar nicht an den da oben, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Interessant. Interessant. Albert Camus, wahrscheinlich der bekannteste französische Philosoph des 20. Jahrhunderts, meinte, es gibt keinen Gott, aber wenn es einen gibt, dann sind wir die Dummen. Quatsch. Wenn es keinen Gott gibt, dann mache ich einen Punkt, oder? Wieso sagt er aber? Weil dieses Gehen auch in Albert Camus gesteckt hat. Die Parole heißt Freiheit ohne Gott und ohne seine Gebote. Und das Ergebnis zeigt sich in Blut, Tränen, Enttäuschung, Ehebetrug, Betrug, Sinnlosigkeit, Krieg und Zerstörung. Der Aufstand gegen Gott, bewusst oder unbewusst, gleicht einem Selbstmord. Warum? Warum nur dieser Aufstand der Menschheit gegen Gott? Und jetzt, wie reagiert der angegriffene Schöpfer? Zweitens, die Antwort Gottes. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Dieses Lachen Gottes meint kein gereiztes Grinsen, sondern es gleicht eher einem überlegenen, spöttischen Lächeln. Mehr hat Gott dazu nicht übrig. Wer sich gegen Gott auflehnt und gegen seine Gebote auflehnt, gleicht jenem Jungen, der mit Pfeil und Bogen die Sonne herunterschießen wollte. Es ist absolut zwecklos, es hat keinen Sinn. Gott kann über den Aufstand der Menschheit gegen ihn nur überlegen lächeln. Das ist seine Wirklichkeit. Das Neue Testament berichtet von einem Weltherrscher, manche nennen ihn Antichrist, wie auch immer, berichtet von einem Weltherrscher, der die Erdbevölkerung in einem letzten großen Aufstand gegen Gott führen wird. Steht in der Bibel. Und eines Tages wird Gott diesen Führer der Welt gegen ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Thessalonicher Brief. Nichts. So viel größer ist Gott gegen den Weltherrscher, der die Weltbevölkerung gegen ihn eines Tages führen wird. Gottes Reaktion äußert sich nicht nur in einem überlegenen Lächeln, sondern auch in seinem Zorn, wird nachgeschildert. Was hat das mit einem Gott der Liebe zu tun? Wo bleibt hier Vergebung, Geduld, der gute, barmherzige Gott? Diese Fragen werden zu Recht gestellt. Stellt euch mal bitte vor. Eines Tages läutet bei dir zu Hause die Glocke und wer steht vor der Türe? Die Justizministerin Frau Sommaruga. ob ich will jetzt nicht drüber reden, wie beliebt oder unbeliebt sie im Volk ist, sie steht vor deiner Haustür. Du bist völlig überrascht über ihren Besuch. Ja, sagt sie, wie sie ja wissen, sind sie zum Tode verurteilt. Wenn sie sich zu ihrer Schuld bekennen, wird ihnen ihre Strafe erlassen. Sie erhalten Amnestie. Was wirst du tun? Erstens gibt es keine Todesstrafe in der Schweiz. Zweitens, wo ist die Anklage? Drittens, das Gericht. Viertens, wo ist der Schuldspruch? Ach, eigentlich ist das Ganze ein Witz. Du bedankst dich höflich für ihren Besuch, bittest dir vielleicht nur eine Tasse Kaffee an und wünscht ihr lächelnd einen guten Tag. So wird es ungefähr sein, nehme ich an, oder? Stell dir aber vor, du sitzt zu Recht im Gefängnis eines totalitären Staates und du wartest zu Recht, bis die Todesstrafe an dir vollstreckt wird. Und eines Tages bekommst du auch Besuch vom Justizminister jenes Landes mit dem gleichen Angebot. Was wirst du tun? Danke für das Angebot. Danke, dass sie mir die Schuld vergeben und ich weiterleben darf. Seht, nur wer weiß, dass er zu Recht verurteilt ist, kann etwas mit Gnade und mit Schulderlass anfangen. Und genauso ist es auch mit dem Glauben an Gott. Ohne den Zorn Gottes mit all seinen schrecklichen Folgen begreifen wir nichts von der Liebe und Gnade Gottes. Dann wird sie zur billigen Gnade, wie es Luther formuliert hat. Deshalb ist die Rede nur von der Liebe Gottes zu wenig. Ich kann mit der Liebe und Gnade nichts anfangen, wenn ich nicht weiß, dass ich dem Tode verurteilt bin. Ich muss immer beides sagen, sonst verliert die Liebe ihre Kraft und ihre Bedeutung. Auch im Zeitalter des Neuen Testamentes kann der Mensch die Majestät Gottes nicht ungestraft antasten. Aber, und jetzt hört bitte genau zu, bevor der Zorn Gottes alles vernichtet, setzt der Schöpfer den menschlichen König seinen König entgegen. Gott schickt seinen Sohn zur Rettung. Du bist mein Sohn, heißt es hier. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist ohne Zweifel eine Weissagung auf Jesus Christus. Der Sohn wird zum Erbe, zum Weltherrscher, zum Weltrichter und zum Weltversöhner. Und genau das wollte der Satan bei der Versuchung Jesu verhindern. Er wollte Jesus die Macht über die Erde geben, bevor Jesus das Recht dazu gehabt hätte. Aber zuerst musste Jesus ans Kreuz. Und das Kreuz ist der Ort, in dem sich der Zorn Gottes ausgetobt hat. Wir wissen, dass sich Jesus nach der Auferstehung und Himmelfahrt zu Rechts in Gottes sitzen durfte. Jetzt laufen die Fäden des Universums bei ihm zusammen. So schnell kann sich die Situation ändern. Am Anfang sahen wir das Toben der Völker gegen Gott. Und es dauert bis heute an und es steigert sich je länger, je mehr. Aber der Schöpfer des Universums kann darüber nur lächeln. Er tritt zur Gegenoffensive an und die bedeutet nicht Tod und Vernichtung, nicht Panzer und Raketen, sondern er schickt seinen Sohn Jesus in die Welt. Und trotzdem hält der Aufstand gegen Gott weiter an. Wir wissen vom prophetischen Wort der Bibel, dass die Revolution gegen Gott immer mehr Anhänger findet und der Kampf je länger, je brutaler ausgetragen werden wird. Und Christen leben mittendrin in dieser Auseinandersetzung. Und der Gegenangriff des allmächtigen Gottes gipfelt im dritten Punkt, der Ruf zur Umkehr. Vers 10 und 12. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Rechter auf Erden, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Der Zorn Gottes will in erster Linie retten und nicht vernichten. Der Zorn Gottes ist zuerst Einladung zu ihm, dem Schöpfer und Erlöser. Das ist mir wichtig. Der Zorn Gottes will zuerst retten und nicht vernichten. Und der Ruf zur Umkehr richtet sich zuerst auch an die Verantwortungsträger der Völker. So seid nun verständig, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Und damit das wirklich geschieht, werden wir die Christen im Neuen Testament aufgefordert, zuallererst für die Regierungen zu beten. Wie oft betet ihr für den Bundesrat und für alle Regierungen der Welt? Einfach eine Frage. Man ist vielleicht manchmal schneller dabei zu kritisieren, als für sie zu beten. Das Entscheidende ist nicht Würde und Macht, sondern die Verantwortung. Allerdings, die Zeit drängt. Der Zeiger der Weltuhr geht Richtung Mitternacht. Es geht mir nicht um eine billige Angstmacherei, sondern um die Wirklichkeit der göttlichen Schau für diese Welt. Und am Ende des Psalms kommt Evangelium pur, frohe Botschaft in reinster Form. Der Psalm schließt ab, wohl allen, die auf ihn trauen. Weiße Farbe kommt nie so stark zur Geltung wie auf schwarzem Hintergrund. Genauso ist es auch mit dem heutigen Predigtext. Der anfangs so ernste Psalm endet mit einem Glückwunsch. Er ist vergleichbar mit dem großen Los, mit jemandem, der das große Los gezogen hat und dem gratuliert wird. Die Bibel oder besser noch der lebendige Gott gratuliert jedem Menschen, der bei seinem Sohn Schutz sucht. Das heißt, der bereit ist, all die vielen Geschenke in Jesus anzunehmen. Ich will das verdeutlichen mit einem Erlebnis, das William Busch von Essen in seinem Buch Jesus, unser Schicksal, erzählt. Übrigens heute noch ein Bestseller zum Verteilen. Könnte ich hier ein Beispiel erzählen, aber die Zeit drängt. Ich zitiere. In einer Stadt brannte die Synagoge, damals in der Reichskristallnacht. Sie brannte aus. Es kam der Zweite Weltkrieg mit all den schrecklichen Bombenangriffen. Ich sehe noch in meiner Heimatstadt, wie da nicht das Mobiliar der Juden, sondern der Deutschen draußen stand. Es brannte jetzt auch. Aber es brannte viel mehr. Und in jener Stadt, wo die Synagoge abgebrannt war, brannten ganze Straßenzüge. Und da war in jener Stadt die ausgebrannte Synagoge die Rettung. Da hatte das Feuer schon gewirkt. Da hatte es kein Recht mehr. Alles, was zum Brennen geeignet war, war bereits durch das Feuer vernichtet. Wer in die Ruinen der Synagoge floh, war gerettet. Genauso hat sich der Zorn Gottes am Kreuz ausgetobt. Dort brannte das Feuer des Zorns. Wer dahin flüchtet, ist geschützt vor dem Gericht Gottes. Welch eine Wohltat, dass ich die ernste Botschaft heute Morgen nicht mit dem vernichteten Zorn Gottes abschließen muss, sondern auf die Glückwünsche Gottes hinweisen darf. Wohl allen, die auf ihn trauen. Oder andere übersetzt: Wenn er ihm vertraut, wird er dir sicher und geborgen sein. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Egal welche Aufstände sich Menschen und Regierungen der Welt noch ausdenken werden. Egal wie ihr die Geschehnisse in und um Jerusalem deutet. Da sind ja die Christen nicht so immer einer Meinung. Egal. Es gibt einen Ort, an dem wir geborgen sind. Das ist bei Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Kein einziger Mensch, keine Partei, keine Regierung wird Gottes Pläne jemals zerstören können. Deshalb, ihr Lieben, habt Mut. Wo nötig, gegen den Strom zu schwimmen im sittlichen Verfall unserer Tage. Jemand prägte den Begriff von der Energie des neuen Menschen. Wenn ihr Jesus Christus kennt, den Heiligen Geist habt, dann habt ihr auch die Energie des neuen Menschen. Ich entscheide dann, ob ich den Weg mit Jesus gehen will oder meinen eigenen Vorstellungen folge. Ich entscheide, ob Gottes Wort mein Denken erfüllt oder andere Dinge meine Gedanken beeinflussen. Ich entscheide, ob ich mich an Gottes Gebote halten möchte oder der Aufstand gegen Gott für mich zur Richtschnur wird. Ich, der Mensch, entscheide, ob ich dem anderen seine verletzten Worte vergebe oder sie ihm mein Leben lang nachtrage. An welcher Stelle muss ich mich heute entscheiden? Noch haben wir die Möglichkeit dazu. Heute ist der Tag des Heils. Gott will retten, helfen und vergeben. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass dein Zorn noch nicht alles vernichtet hat. Dass deine Liebe, deine Geduld im Moment diesen Zorn zurückhält. Dass wir bei dir Vergebung haben. Herr Jesus, und wir sind hineingenommen in eine Welt, die vom Aufstand der Völker und der Regierungen gegen dich geprägt wird. Je länger, je mehr. Und wir sind gefordert, Herr. Gib uns Mut, uns zu entscheiden, immer für dich. Und ich danke dir auch, Herr, dieser ernste Psalm in diesem Glückwunsch endet wohl allen, die sich bei dir trauen und bergen. Das wollen wir tun, Herr. In unserem Leben, in unserer Umgebung, morgen im Beruf oder wo auch immer. Hilf uns, lieber Herr, dir treu zu sein. Ich danke dir, dass du an der Schaltzentrale der Weltgeschichte sitzt und das letzte entscheidende Wort sprichst. Hab Dank dafür. Amen.